Halbwissen hoch 2, der Podcast. Das Spezial. Stümperei hoch 3. On Tour.
Liebe Halbwissenden da draußen, herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für eine Stümperei hoch 3 Episode. Ich habe mich eingenistet bei einem Menschen, der, naja, mein wandelndes Kompendium für ein Thema ist, was sehr, weiß ich nicht, wie kann man sagen, polarisierend ist. Die einen, die mögen es sehr und die anderen sagen, um Gottes Willen. Aber bevor wir weiter ins Thema gehen, sage ich erstmal, Ahoi Stefan, bist du da überhaupt?
Ich bin da. Ich finde es übrigens ganz witzig, dass es ja eine Stümperei hoch 3 on Tour ist. Und es ist ja fast um 3 gerade. Es ist fast um 3, Peach. Guck mal auf die Uhr.
Es ist 14.54 Uhr, in der Tat. Ist halt mal sehr früh für unsere Verhältnisse, ne?
Das stimmt.
Kannst du damit umgehen überhaupt?
Naja, ich habe mir trotzdem hier einen Kaffee hingestellt, damit ich so das Gefühl habe, es ist abends.
Weißt du? Ach so. Ja. Gut, wir machen das hier mit so einem zu lange in der Sonne gestandenen, gelb gewordenen, schaumhaltigen Getränk. Wir nennen es Kaffee. Wie auch immer, ich sage einfach mal, willkommen in der Runde, der Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Peach, hallo Stefan.
Hey, Mensch, Thomas, was für eine Reibeisenstimme hier. Reibeisen.
Jetzt tu nicht so, du kennst den Mann, du hast ihn glaube ich schon mal gesehen. Jetzt tu nicht so, du kennst ihn.
Einmal, du, Peach, einmal.
Einmal.
Und da waren wir beide betrunken.
Ja, richtig. Naja, ich bin ja der von Kinderbrause immer so schnell betrunken wird.
Ich habe es ja in der Tat schon mal angedeutet, Stefan, aber ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast. Der Thomas ist für mich der Fachmann, wenn es um das Thema, Achtung Trommelwirbel, Eisenbahn geht.
Ah, Eisenbahn. Siehst du, ich habe es vorhin gesagt, der hat eine Reibeisenstimme und ich hatte schon... Da hatte ich schon das Gefühl, na, ist das vielleicht eine gute Überleitung? Ich wusste noch nicht, wofür. Jetzt weiß ich, wofür. Reibeisenstimme, Eisenbahn Thomas. Cool.
Au.
Also er ist ja jetzt kein schaufelnder Heizer oder so gewesen, sondern er hat im Güterzugbereich, nenne ich es mal, unfachmännisch geredet. Oder vielleicht soll er sich mal selber vorstellen. Erzähl mal, Thomas, wo kommst du her? Was machst du eigentlich? Was macht dich zum Eisenbahnfachmann?
Was mich zum Eisenbahnfachmann macht? Also es fängt an, ganz früh, ich bin direkt in einem Bahnhof aufgewachsen, weil selbst mein Vater schon bei der Reichsbahn war.
Ach, guck mal an, ja.
Ja, mein Opa war auch in der Werkstatt von der Reichsbahn. Also ich bin da schon genetisch vorbelastet. Habe dann lange Jahre der Eisenbahn den Rücken gekehrt und bin jetzt 2020 hatte ich eine Ausbildung zum Lokführer gestartet.
Ach, genau.
Hab die auch durchgezogen und fand es eine tolle Erfahrung. Habe viel Wissen gesammelt. Hab mich dann aber am Ende aufgrund der doch nicht so wünschenswerten Arbeitsverhältnisse dagegen entschieden, weil auch das ein sehr romantisch verklärter Beruf ist, wie so vieles, was man so sich als Wunschberuf als Kind vorstellt.
Ah. Ach krass, und da hast du jetzt quasi, da hast du mal so richtig in die Materie mal reinschauen dürfen, so als Außenstehender mal kurz reingeguckt in die Zauberwelt und bist wieder zu uns zurückgekehrt. Wie so ein Spion, ja, nicht schlecht.
Ja, ich war in dem Paralleluniversum Eisenbahn.
Ich glaube, es ist wirklich eine Welt für sich, und weil du sagtest, das Arbeitsverhältnis war nicht so, oder die Arbeitsbedingungen sind nicht so schön. Du sprichst dann auf komische Dienstzeiten an, lange Nachtfahrten und so Geschichten, ne?
Genau, solche Sachen.
Da können wir ja nachher nochmal kurz hinkommen. Aber generell, fangen wir vielleicht mal von vorne an. Eisenbahn, eigentlich ja eine super tolle Erfindung, oder?
Ja, ich fand das schon immer faszinierend, weil das ja so elegant durchs Land gleitet. Da gibt es auch ein sehr schönes Lied von der Band Porcupine Tree, das heißt Trains, und das ist ja der poetischste Text, den es jemals über Eisenbahn gab, kann ich nur mal empfehlen. Porcupine Tree, Trains.
Lied, das nennt sich Auf der Schwäbische Eisenbahn.
Ach du je,
also ich bin ja eher bei Crazy Train, ich glaube von Ozzy Osbourne, aber...
Okay, aber an sich, nein, sind wir uns einig. Du bewegst mit einem Fahrzeug viele Tonnen an Gütern oder an Menschen. Das ist sehr effizient. Das, wenn es richtig angestellt wird, sogar, naja, ziemlich umweltbewusst, ökologisch neutral, kann man nicht sagen, aber...
Umweltpolitisch gibt es eigentlich nur ein Gefährt, was noch effizienter ist und damit umweltfreundlicher als ein Güterzug.
Ja.
Also wir reden davon, dass ein Güterzug ersetzt 52 LKWs.
Das ist doch mal die erste Zahl des Tages.
Krass.
Ein Güterzug ersetzt 42 40-Tonner.
Genau so.
Okay, 52 mal 40 mal, nein, die Nutzlast ist ja...
Die Nutzlast, also ich kann dir sagen, so, wir haben durchschnittliche, mit einer Lok bespannte Güterzüge bewegen sich bis 1800, 2000 Tonnen.
1800 bis 2000 Tonnen, okay. Ich hätte ehrlich gesagt sogar mehr gedacht. Aber gut, wenn man sich's vor Augen führt, ist wahrscheinlich schon eine ganze Menge.
Ja, das, was die Eisenbahn so effizient macht, ja. Dieser sehr geringe Reibwiderstand von Stahlrädern auf Stahlschienen,
ja.
Ist natürlich auch etwas, was die Sache gleich wieder ein wenig begrenzt.
Und auch gefährlich macht beim Bremsen.
Was die Sache beim Bremsen immens erschwert, ja, tatsächlich. Ja. Weil, ne, ich meine, Gummireifen auf Asphalt, der bremst ganz anders.
Mega, ja, ein gutes System.
Und deswegen ist auch, der hat auch mehr Grip beim Anfahren. Irgendwann ist einfach schlicht Schluss. Und das Ding ist auch, vorrangig ist das gerade bei uns in Deutschland begrenzt durch die Tragfähigkeit des Schienenbaus, also
der Unterbau.
Der quasi. Unterbau der Strecke, ja. Genau. Das ist dann das, was die Lasten meistens einschränkt. Wir haben in Deutschland auch Züge, die bewegen sich jenseits der 5000 Tonnen.
Ach du Gott, ach, das sind denn hier diese klassischen Erzgeschichten oder was?
Genau, diese klassischen Erzbomber, wie wir sie schön intern genannt haben.
Da hast du dann aber nicht nur Erzbomber, da hast du dann aber nicht nur eine Lok davor, sondern wahrscheinlich zwei, ne?
Da sind zwei Lokomotiven davor, ja.
Doppeltraktion nennt sich das.
Aber ist es dann nicht logischer, dass eine zieht und die andere schiebt oder so?
Das ist streckenabhängig. Auch solche Züge gibt es. Wenn wir jetzt gerade jetzt in den bayerischen Raum gefahren sind, wo es sehr viele Steigungen und Gefälle gibt. Wird durch diese Kräfte, die entstehen beim Hin- und Herfahren, also beim Bremsen und beim Beschleunigen, die Kupplung zwischen den einzelnen Waggons sehr stark belastet. Und dann wird eine Lokomotive davor und eine dahinter gespannt, um diese Kräfte besser abzufedern.
Weil die nämlich auch mal reißen können?
Weil die auch mal reißen können. Da wir ja leider technisch gesehen, was das Kuppeln angeht, sind wir auf einem Stand von 1920. Also wir können jetzt tatsächlich bald Jubiläum feiern.
Ja. Die Kupplung hat sich 100 Jahre lang nicht geändert, zumindest in Deutschland. Da gibt es verschiedene Systeme. Ne? In Deutschland hast du diese.
Ist das noch nicht synchronisiert? Irgendwie.
Das ist synchronisiert. Das System ist europaweit das gleiche. Aber
du hast diese Haken. Du hast so einen Haken an der Lok und am Hänger und hast dazwischen quasi wie eine Art Kette eine Schluppe, wenn man so
will. Darf ich ihn für den Hänger töten?
Wie heißt es richtig?
Das ist ein Waggon.
Waggon, Entschuldigung. Oh Gott, der Waggon. Wie konnte ich nur, Stefan? Ja. Zu Recht, töte mich. Aber mach's dann gesammelt hinterher.
Ja, okay. Mache ich gesammelt, wenn ich alle Fehler aufgelistet habe.
Okay, also nochmal. Wir haben quasi nur ein labbriges Verbindungselement, so eine Art Kette, nenne ich es mal.
Ja, das Ding nennt sich Schraubenkupplung, ist aber optisch vorstellbar ganz prima wie eine Kette. Und die ist natürlich nur begrenzt belastbar, was auch die Züge einschränkt. Und auch die Strecken- und Kurvenlänge, das begrenzt bei uns alles die Züge. Also wir könnten auch, wenn wir die Infrastruktur hätten, wie zum Beispiel Australien, Amerika, dann könnten wir Züge mit 4.000, 5.000 Tonnen auch bequem mit einer Lokomotive bewegen.
Mhm. Weil das andere Kuppelsysteme sind.
Weil die haben andere Kuppelsysteme, die wesentlich belastbarer sind. Und die Amis haben natürlich obendrein noch den entscheidenden Vorteil, die haben keine Elektrifizierung. Die betreiben alles mit Diesel. Das führt aber dazu, die können ihre Waggons bis oben hin beladen. Also bei denen ist nicht ein Container auf dem Waggon, sondern gerne auch mal zwei übereinander.
Was ist denn der Unterschied zwischen Diesel und Elektro? Warum können die da mehr laden? Was ist der
Unterschied? Wenn ich eine Diesel-Lokomotive fahre, eine Diesel-Strecke habe, habe ich oben drüber keine Stromleitung, an denen die Elektrolokomotive ihren Strom abzieht.
Okay.
Und das heißt, ich habe natürlich einen größeren Oberbau. Und Amerika ist groß genug, um
größeres Lichtraumprofil.
Oh, das hat aber auswendig gelernt, das Wort.
Das kenne ich, das Wort, ja.
Ja, es ist tatsächlich ein größeres Lichtraumprofil, was jetzt für die Laien den Raum beschreibt, wie groß im Schattenriss quasi ein Zug sein darf, damit der durch
Platz
die Strecke passt.
Um die Schiene drumherum, drüber, links, rechts, daneben sein muss, dass da jeder Zug durchpasst.
Genau, wir reden vorrangig von Tunneln, das ist der Hauptgedanke dahinter. So
okay, aber Moment, stopp, wir waren doch aber bei Kräften. Ich habe verstanden, dass eine Diesellok mehr ziehen kann als eine E-Lok.
Wo hast du denn das gehört?
Dann habe ich gerade nicht richtig zugehört.
Nein. Es geht einfach nur darum, dass diese Strecke ohne Elektrifizierung ermöglicht, die Züge höher zu beladen.
Da habe ich rausgehört, eine Diesellok kann mehr ziehen als. Ach, du meinst physisch höher, metermäßig nach oben, höher.
Metermäßig nach oben.
Ich dachte jetzt Tonnage höher.
Nein, Tonnage. Die Diesellokomotiven sind im Vergleich zu den Elektrolokomotiven alle etwas schwächer auf der Brust.
Die haben weniger, wie sagt man, Drehmoment, weniger Kilonewton, weniger Zugkraft.
Kilonewton, also die Zugkraft wird in Kilonewton angegeben. Für uns als Laien reicht die Aussage PS.
PS. Das ist eine gute Überleitung, genau. Ich durfte ja mal sehen, wie du so ein Ding bewegt hast. Und das war eine Eine 100, Baureihe 152.
Ja, genau.
Von Siemens, oh, Namen wollen wir nicht sagen, vom Erfinder der Kabelisolierung. Das Ding wiegt, wie viel, 85, 90 Tonnen irgendwas?
87 Tonnen wiegt sie.
87 Tonnen, ja, ist 20 Meter lang?
Die ist 19,58 Meter.
Okay.
Bei dieser einen Lok weiß ich das zufällig sehr speziell.
Die ist 3 Meter breit, so ungefähr, keine Ahnung.
2,84 sind die, glaube ich. Aber darauf würde ich mich jetzt nicht festnageln lassen.
Okay, die Schienenbreite, diese weiß ich aber, 1435 mm.
Ja, ja, das sind Leute, hört auf mit den Zahlen, mir wird ganz schwindelig.
Egal, nein, es geht um die Lok. Wie viel Kraft hat so eine Lok? Ich muss gestehen, ich habe nachgelesen, da stand 300 Kilonewton Anfahrzugkraft.
Ja.
Das sind umgerechnet 30 Tonnen?
30 Tonnen Anfahrzugkraft, ja.
So, aber wie kann ich denn damit jetzt 1800 Kilo wegziehen? Wie geht denn das?
1800 Kilo bewegt sich die Lok.
1800 Tonnen, Entschuldigung.
Bei der Anfahrzugkraft geht es darum, die ist auch vorrangig meistens gedrosselt auf diese 300 Kilonewton.
Weil
Die könnten mehr. Wir haben aber das Problem mit den Kupplungen, kommen wir wieder drauf. Die vertragen im allerextremsten Fall 450 Kilonewton, dann würden sie reißen. Und bei der Anfahrzugkraft, wenn ich es also jetzt richtig physikalisch zusammenkriege, geht es darum, die Masse erstmal in Bewegung zu setzen.
Ja.
Und da bringt sie halt diese 30 Tonnen Zugkraft auf, um dann den ganzen Zug so langsam, also man darf jetzt nicht erwarten, dass das Ding wie ein Auto beschleunigt.
Ja. Das sowieso nicht. Das hat man ja schon mal gesehen.
Also ein Güterzug, der braucht schon, bis er auf seine Tempo 100 Durchschnittsgeschwindigkeit ist, da gehen schon 1-2 Kilometer ins Land auf ebener Strecke.
Okay, aber wie kann man trotzdem denn mit 30 Tonnen Kraft 1800 Tonnen ziehen? Das ist doch die Frage. Weil reißt denn nicht einfach diese Kupplung ab?
Nein, die Kupplung trägt ja, wie gesagt, diese 450 Kilonewton, sprich 45 Tonnen verträgt die Kupplung.
Und die Lok zieht quasi den ersten Waggon dahinter?
Genau, und der zweite Waggon zieht den zweiten Waggon und der dritte Waggon zieht den dritten Waggon. Das Ganze ist durch eine Federmechanik in den Waggons tatsächlich so gelöst, die Waggons schieben sich hintereinander her.
Die ziehen sich nicht, sondern die schieben.
Die schieben sich. Das ist aber etwas, das kann man wirklich nur auf einer technischen Zeichnung verstehen. Das ist aber physikalisch ist es so.
Mhm. Und deswegen geht dieses Zahlenspiel überhaupt auf.
Und die Lok hat für alle, die sie jetzt mit Kilonewton und so weiter, das Ding hat 8500 PS.
Da wollte ich gerade noch hin. Das muss ich noch ergänzen. Genau. 6400 kW steht hier.
Ja.
8500,
das ist. Okay, mal fürs Verständnis, Wahnsinn. Weil mir raucht Wahnsinn. Jetzt schon langsam der Kopf, weil die ganzen Zahlen. Aber das heißt, geschafft. Achtung, zuhören. Nehmen wir jetzt mal an, wir könnten beliebig hoch stapeln, ja. Und der Zug würde sich nicht bewegen. Nehmen wir jetzt mal an, ich habe jetzt hier früher als Kind, habe ich das immer beobachtet, wenn so ein Güterzug gefühlt über 5 Kilometer lang war. Keine Ahnung, wie lang die wirklich waren.
Ja. 720 Meter.
Ah, okay. Also schon, also diese nicht endenden Güterzüge, das war schon ziemlich cool. Aber. Nehmen wir jetzt mal an, alles das, was auf diesen ganzen Waggons drauf war oder drauf ist, ich würde das auf den allerersten Waggon stapeln und es gäbe aber nur einen, dann könnte ich den wahrscheinlich nicht bewegen. Aber wenn ich ganz viele Waggons hintereinander habe, dann geht das aufgrund des Prinzips, was ihr gerade erklärt habt, ja, weil quasi viele Waggons sich gegenseitig auch anschieben. Richtig?
Er stellt Fragen.
Nee, da wäre die Achslast auch viel höher.
Der würde sich wahrscheinlich schlicht eingraben, aber ja.
Der würde einfach Beulen in die Schiene stehen wahrscheinlich.
Genau. Ja, ne?
Jetzt kommen wir in physikalische Bereiche, da muss ich auch nur noch raten und rudern. Also ich glaube, du hast recht. Es klingt sehr logisch, dass sich das nicht mehr bewegt, aber...
Warum? Aber da kommen wir doch gleich zu einem ganz wichtigen Punkt, finde ich. Das habe ich mich nämlich immer gefragt. Du hast ja vorhin gesagt, so Stahl auf Stahl, ne? Das hat eine bestimmte Begrenzung, dass du halt eben nicht beliebig schnell beschleunigen kannst, weil sonst quasi die Reifen durchdrehen. Ne? Gibt ja keine Reifen, logisch.
Doch, es gibt Radreifen, na klar.
Heißt trotzdem so, ja? Okay.
Das ist ein Rad.
Ja, da kommen wir gleich drauf. Radreifen gibt es heutzutage Gott sei Dank nicht mehr viele, aber gibt's.
Okay, aber ich wollte wissen, so Gleise... verschleißen die auch dabei? Ich meine, wenn das gleiche Material aufeinander reibt.
Also wenn das gleiche Material aufeinander reibt, dann ist das so, dass der Widerstand so gering ist, dass kaum Verschleiß entsteht.
Okay.
Deswegen wird tatsächlich, auch wenn es mittlerweile ganz andere Stahlmöglichkeiten gibt als zu Erfindungszeiten der Eisenbahn.
Andere schönere Stähle, edlere Stähle.
Ja. Ich bin auch Metaller, lass mich mit edlen Stählen in Ruhe. Das auch ein fürchterliches
Zeug. Ich sterbe nachher wirklich, Stefan, ich muss es dir schnell schicken, dann zusammenhacken und veröffentlichen kannst.
Jedenfalls gibt es heutzutage Stahlmöglichkeiten, die ganz anders und verschleißfester wären, aber es ist einfach so, dass es sich immer noch anbietet, die Räder, so wie die Schienen aus dem gleichen Material zu machen. Und das ist auch wirklich das gleiche Material, dass der Verschleiß möglichst gering ist. Dadurch ist auch der Reibungswiderstand sehr gering, weswegen eine Lokomotive mit verhältnismäßig wenig Kraft in der Lage ist, so einen Zug zu bewegen, weil ja kaum Reibungswiderstand da ist, den sie überwinden muss. Also nochmal als Zahl, wir reden von einem Reibungswert im Idealfall im wunderschönsten Lokfahrwetter. Bei strahlendem Sonnenschein, trockener Schiene und alles, hast du einen Reibungswiderstand auf einer Lokomotive wie ein PKW auf Glatteis.
Ach, das ist das Beste.
Das ist das Beste.
Oh, okay. Okay, und das Schlimmste, wenn es jetzt nass, feucht, die Schiene ist, also Aquaplaning auf der Schiene gibt es ja quasi.
Aquaplaning im eigentlichen Sinne nicht, aber wenn je rutschiger die Schiene wird, umso größer ist die Gefahr, dass du ins Schleudern gerätst. So heißt es fachlich korrekt, sprich die Räder drehen durch.
Ja.
Und das führt tatsächlich dann, das funktioniert wie eine Trennscheibe auf der Schiene. Damit ruinierst du ganz schnell Lok sowie Schiene und alles.
Das ist das, was bei einer Dampflok so cool aussieht, wenn diese durchdrehen und die Schubstangen. Das ist eigentlich der Tod
für alles, ja.
Du schleifst aber schön Dellen in den Oberbau rein.
Richtig. Und deswegen was machst du denn dann? Was hast du denn für Notbremsmöglichkeiten? Fährt dann vorne so ein Anker? Wird der so ausgeworfen oder?
Na, vorne schon mal gar nicht. Nein, es gibt die Möglichkeiten, um den Reibungswiderstand tatsächlich zu erhöhen, hast du eine sogenannte Sandstreueinrichtung.
Ach ja, ja, ja.
Beim Anfahren ist das.
Stimmt,
beim
kenn ich von der Straße.
Im Ernstfall auch beim Bremsen, genau.
Ach, beim Bremsen auch? Ach so.
Beim Bremsen auch. Wo du den Reibungswiderstand erhöhen musst, musst du tatsächlich, streust du Sand mit rein.
Das machst du aber manuell. Auch beim Bremsen merkst du,
ja, ich drück das mal machst den du manuell, weil es gibt einfach Bereiche, wo du nicht sanden sollst.
Ah.
Weil ich meine, heutzutage die moderneren Drehstromlokomotiven, also sprich auch die, wo du da dabei warst, die streuen eher so, muss man sich vorstellen, wie so eine Prise Salz aus dem Salzstreuer.
Also nicht viel.
Nicht viel. Aber das reicht, um den Reibungswiderstand zu erhöhen.
Okay.
Die älteren Lokomotiven, die natürlich meistens wesentlich hübscher und anzuschauen sind, die haben dann eher so schaufelweise den Sand dahin gestreut. Das heißt, wenn die das jetzt ungünstig an einer Weiche oder einer Kreuzung gemacht haben oder vielleicht auch auf einer Brücke oder sowas, dann hat das ganz schnell zu riesigen Problemen geführt, dass die Weiche sich zugesetzt hat, dass das Sand sonders wo rumgenebelt hat, dass du zum Beispiel am Bahnhöfen warst für Personenzüge, damals immer noch schwer verboten zu sanden.
Dass die Passagiere da nicht irgendwie Sand in die Augen kriegen, permanent.
Genau.
Da ist gleich die nächste Frage, die ich da habe. Das hat so, also früher vor allen Dingen so, ich meine, DDR-Zeit, da war ich ja Kind, wenn ich hier in meiner Heimatstadt hier am Bahnhof war, das hat so fiesch gequietscht früher. Und das ist jetzt irgendwie gefühlt nicht mehr so. Das ist ganz selten, dass jetzt mein Zug noch so ewig lange am Stück quietscht. Warum, was ist der Unterschied jetzt? Liegt das da dran? Liegt das an dem Bremsvorgang?
Der Bremsvorgang ist technisch noch derselbe, aber die Bremsbelege nicht mehr.
Ach, die haben
früher
sich
gerne. Früher waren die Bremssohlen aus Grauguss. Hm. Ein ziemlich poröses, ruppiges Material, was auch hervorragend gebremst hat. Aber wenn Metall auf Metall schleift, das macht natürlich unerträglich fiese Geräusche.
Ja. Das ist so eine Art Bremsbacke, die direkt auf das Rad gedrückt hat.
Genau, oder? Kann man sich vorstellen wie beim Fahrrad.
Ach, dann hat quasi, da haben gar nicht die Räder auf der Schiene gequietscht, sondern die Bremsbacken auf diesen Rädern sozusagen.
Rädern, genau. Rädern. Genau.
Ah, ja.
Und heutzutage ist aber, mittlerweile gibt es eine EU-Richtlinie dazu.
Mhm.
Gott sei Dank. Ein Lärmschutzgesetz. Es gibt diese Kunststoffsohlen.
Mhm. Also das nicht Metall auf Metall.
Sondern das sind so ein Verbundkunststoff und der bremst dann. Dadurch sind die wesentlich leiser. Die klappern auch nicht mehr so während der Fahrt und sie rauen das Rad nicht mehr so auf. Das heißt, der Zug macht nicht mehr dieses bekannte bip 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 bip, weil die Räder nicht so aufgeraut sind und die Bremsen klappern nicht und das Quietschen fällt auch weg. Also der Waggon ist mittlerweile, das birgt wieder andere Gefahren, die Räder sind so glatt, dass die so leise sind, dass man jetzt bei Nebel oder bei Schnee auf einem Rangierbahnhof sehr vorsichtig sein muss. Weil wenn dann ein einzelner Waggon gezielt angeschubster langrollt, den hört man nicht.
Okay.
Die Rangierer leben immer noch gefährlich.
Die Rangierer leben immer noch gefährlich.
Das heißt, gibt es den Bremsschuhleger noch?
Ja, leider.
Okay.
Diesen Job gibt es leider immer noch, aber der heißt Hemmschuhleger.
Der Hemmschuhleger, oh meine Fresse, habe ich wieder daneben gehauen, der Hemmschuhleger.
Wenn ich bin mal mit so einer, ich bin mal mit so einer Draisine gefahren, ne? Hier, wenn du quasi alleine hier so mit diesem, was ist das, mit so einer Schwungkraftgeber. Denn das links, rechts, wie bei so einer, weiß ich nicht, wie bei so einer Wippe. Jeder so.
Ja, eine Wippe. Hm?
Genau, so eine Wippe so hoch und runter drückt und so. Und dann bewegt sich das so langsam vorwärts, so auf so Draisinenbahn. Das ist ja irgendwie ziemlich witzig. Ist das noch die ganz alte Machart? Hätte ich da noch diese alten Bremsbacken und so?
Das gibt's, muss da ich dir sowas? Ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht, weil das Lärmschutzgesetz ist einfach ein anderes, was das jetzt beinhaltet. Es kann sein, wie in vielen Bereichen, dass das Historische das immer noch zulässt, weil wir haben auch noch zumindest in den Rangierbahnhöfen viele ältere Rangierlokomotiven, zumindest in Westdeutschland, haben noch die Kaugussbremsen. Und das sind auch die Lokomotiven, die zum Thema von vorhin, die noch Radreifen haben.
Okay.
Während die moderneren Lokomotiven, also alles, was jetzt wirklich Strecke fährt, spätestens seit dem leider tragischen Vorfall von Eschede, keine Radreifen mehr haben soll.
Die haben komplette Räder, komplette Achsen eigentlich.
Vollräder nennen die sich. Genau, das sind tatsächlich, kann man sich vorstellen, wie bei Lego, das ist eine Achse. Hm. Also Rad, Welle und das andere Rad ist ein Bauteil.
Ist ein Bauteil, ja.
Gibt es eigentlich, weil das hat jetzt gerade nichts damit zu tun, aber gibt es sowas wie Leute, die Oldtimer kaufen und dann selber sowas haben oder Motorräder? Gibt es auch welche, die selber Loks haben? Geht sowas? Kann man sich selber privat eine Lok kaufen?
Die Eisenbahnvereine, na klar, was denkst du denn?
Das ist tatsächlich ganz einfach möglich, ja. Es gibt sogar, also es gibt diese Museumsbahnen, das sind viele Leute, das kann jeder theoretisch privat machen. Gibt es natürlich wie alles 1000 Regelungen und so weiter, gibt es. Es gibt zum Beispiel in Erfurt ein Eisenbahnunternehmen, der Erfurter Bahnservice, wer mal gucken möchte. Die kaufen ganz viel die älteren Lokomotiven auf, was jetzt als Oldtimer zählt.
Ja.
Bereiten die richtig toll auf und lackieren die in einem wunderschönen Schwarz und fahren damit durch Deutschland. Beziehungsweise die, wo sie können, haben sie sogar noch in der Original-Reichsbahn-Lackierung.
Ja.
Das freut dann das Lokführerauge immer mal, wenn man sowas sieht.
Also man darf damit auf die Gleise, ja? Man darf da auf dem Schienennetz sich bewegen.
Auf die Gleise.
Das ist alles anmeldepflichtig und alles, da musst du Pamphlete ausfüllen und
aber das ist doch alles so,
Geld zahlen.
Das ist doch so eng getaktet mittlerweile, dass da überhaupt noch Platz ist, oder?
Ja.
Also es ist nicht so, dass du jetzt hoffen kannst, dass du jetzt sagst, ach, ich fahre mal sonntags los.
Nicht wie wenn auf die Autobahn auffahren willst und guckst, okay, hinten ist frei, ich fahr mal los.
Nein, du brauchst einen Fahrplan, den musst du beantragen bei der DB Netz AG, wo die dich eintakten für die und die Strecke. Du musst natürlich sämtliche Vorschriften, die es so gibt, erfüllen, sämtliche Sicherungssysteme an den Lokomotiven haben und so weiter.
Es gibt quasi auch so eine Art TÜV für die Fahrzeuge.
Also so wie beim Fahrrad, ne? Lampe hinten, Lampe vorne und ein paar Reflektoren dran, ne? So ein Helm auf. Helm auf ist wichtig.
Fahrrad ist jetzt im Vergleich, der hinkt beinahe schon grausam.
Ich würde eher Auto ist ein besseres.
Fahrrad bei Glatteis.
Ist nicht das Fahrrad bei Glatteis, genau.
Lampe, aber um mal kurz zu über, du hast mir doch mal gesagt, die Lampen an der Lok sind gar nicht, damit du was siehst als Lokführer, sondern damit das Fahrzeug gesehen wird, oder?
Genau deswegen.
Weil die sind eigentlich so schwach dimensioniert, du siehst ja nichts.
Du siehst sehr, sehr wenig.
Das oder siehst nicht weit genug der Geschwindigkeit entsprechend.
Kannst du gar nicht, weil wenn du jetzt von ausgehst, wir reden von einem durchschnittlichen Bremsweg von 1 Kilometer.
Jetzt sind wir bei Zahlen, Entschuldigung, Stefan.
Das heißt, wir können, ja, ich versuch's ja, aber nur so als,
nee, macht ja nichts.
Als Gefühl.
1 Kilometer, warte mal, wenn wir so einen 1800 Tonnen Zug haben, so ein normales Ding. Einen
durchschnittlichen Güterzug auf einer durchschnittlichen Strecke und so weiter. Es gibt verschiedene Faktoren, die das beeinflussen, aber dann wird die Strecke entsprechend gestaltet. Entweder darf da nicht so ein schwerer Zug da langfahren oder die Bremsabstände werden länger gegeben, sprich die Signalabstände. Es gibt durchaus Möglichkeiten, da Einfluss drauf zu nehmen, aber der Durchschnittswert spricht von 1000 Metern.
Das ist schon ganz schön weit.
Die Lampe geht
das ist schon ganz schön weit. Und so weit im Dunkeln geradeaus zu gucken, muss ja schon erstmal eine Strecke haben, die so weit geradeaus geht.
Ist das nicht schon der Bereich, wo das perspektivisch sich so sehr verjüngt im Gesichtsfeld, dass du da quasi, im Sichtfeld meine ich, dass du da sowieso dann kaum noch was richtig groß siehst? Das ist doch schon ziemlich weit weg, oder? Das wird doch schon ein kleiner Punkt.
Ich würde jetzt mal sagen, so zumindest vom Gefühl stimme ich dir da hundertprozentig zu. Ich habe es nie nachgemessen, aber ich stimme dir vom Gefühl hundertprozentig zu. Und wenn es jetzt wirklich dunkel ist, wie weit muss die Lampe strahlen? Als Vorstellung.
Ja.
Und wie schnell deine Reaktionszeit noch mit einkalkuliert.
Ja, stimmt.
Zu erkennen, was es ist auf die Entfernung. Du müsstest ja quasi mit dem Fernglas und Nachtsichtgerät da sitzen, um zu erkennen, dass das da vorne keine McDonald's-Tüte ist, die irgendein Raudi auf die Schiene geschmissen hat, sondern eventuell tatsächlich ein Wildschwein oder sowas.
Krass, ey. Du bist wie so eine, als wie so ein Geschoss, was losgeschickt wurde, wie so ein Projektil und du kannst einfach nichts mehr dagegen tun im Wesentlichen, ne?
Wir haben mal halt zusammen in einem Museum auf einer Dampflok gestanden und da meinte er, ist ja eigentlich verrückt, die sehen ja überhaupt nichts nach vorne. Du hast zwar deine Fensterchen, die links und rechts am Kessel vorbeigehen, aber eigentlich aufgrund, also du weißt ja nicht mal, wo das Fahrzeug endet vorne.
Ja.
Das ist ja schon schwierig. Und die Lampen, früher waren ja wahrscheinlich noch schwächer dimensioniert als heute, also vermutlich siehst du da, hast du überhaupt nichts gesehen. Einfach nur Blindflug, wirklich.
Nur Blindflug, ja.
Aber da war es gut, dass die früher, im Prinzip war es gut, dass die so viehisch laut waren, ne? Die haben gequalmt, die haben rumgequietscht, rumgetuckert und alles Mögliche da.
Richtig, genau. Aber früher war ja auch noch nicht so Zugverkehr, sagen wir es mal so.
Zugverkehr.
Und die waren auch langsamer.
Naja, also Geschwindigkeitsrekord, 200 Sachen, die.
Ja, BR, das waren die Schnellzuglokomotiven, aber wir bleiben mal beim Güterverkehr, da weiß ich eher, wovon wir reden. Und da sind die Dampflokomotiven, die wurden ja damals noch gezielt gebaut für die einzelnen Bereiche, sprich für den Personenverkehr oder für den Güterverkehr. Und eine Güterzuglokomotive fährt meistens nicht schneller als 80. Und
dann kleinen Bahnen für die kleinen Strecken, für die geringere Achslast und so weiter, wie die Strecken
ausgelegt werden.
Damals wurde gezielter gebaut, heute hast du eher Universalloks, könnte man sagen.
Ne? Ja, etwas, worüber jeder Eisenbahner nur den Kopf schüttelt, weil wir haben seit Jahrzehnten Universallokomotiven, die alle, wie alles, was universal in dieser Welt ist, für nichts super einsetzbar sind.
Okay, aber weil wir wollen aber nochmal zurückkommen, Stefan, weil du ja sagtest mit dem Verkehr, weil Thomas sagte gerade Verkehrsaufkommen und du sagtest ja mit Privatfahrzeugen da sich dazwischen mogeln. Also wie war das, Thomas? Man muss da ein Fahrplan sich erstellen lassen von der, was DB Netz?
Vom Eisenbahninfrastruktureigentümer.
Also die Deutsche Bahn, ja?
Die Deutsche Bahn AG, und zwar der speichert DB Netz.
Okay.
Ne, also nicht die Bahn an sich, sondern tatsächlich das Tochterunternehmen DB Netz. Die sind Infrastruktureigentümer. Man lernt bei der Eisenbahn auch schnell, dass Deutsch als Fremdsprache. Das ist, also es gibt Worte, da kriegt man Kopfschmerzen von. Jedenfalls bestimmen die, wer in welchen Abständen fährt, wegen dieser engen Taktung. Und dann wird, wenn man da jetzt drauf möchte, ein ganz klassischer Fall ist so eine Museumsdampflokomotive. Mhm. Ne, wir haben das Werk Meining, die kümmern sich vorrangig um Dampflokomotiven.
Europaweit bekannt, ja.
Ja, und damit denen ihre Lokführer müssen ja auch Prüfungsfahrten machen, zwar mindestens einmal jährlich, damit die überhaupt zugelassen sind auf der Strecke, die Lokführer.
Die Lokführer, nicht die Geräte selber, sondern die Menschen. Ja,
die Geräte dann auch, und deshalb wird das gerne kombiniert, aber dann muss so ein Fahrplan gestrickt werden, wo so eine Dampflokomotive mit einer beschränkten Höchstgeschwindigkeit und einer gewissen Achslast dazwischen passt. Und das ist natürlich etwas, das lässt sich die Bahn natürlich auch bezahlen. Also so ein Fahrplan.
Da zahlst du pro Achse, habe ich gehört. Pro Achse, die dann auf den Schienen fährt, kann das sein?
Nein, das ist Blödsinn. Ja. Das ist Blödsinn.
Das ist, das ist vielleicht, aber wenn du einen falschen Mitarbeiter gerätst, der sagt, Sie bezahlen aber pro Achse, das kann ich Ihnen sagen.
Es kann sein, weil es mittlerweile immer mehr, vielleicht ist dieses Gerücht entstanden, weil die Deutsche Bahn zum Beispiel, also sprich unsere ehemalige Bundesbahn oder ehemalige Reichsbahn, die ist komplett von sechsachsigen Lokomotiven weggekommen. Weil sie sagen, die sechsachsigen Lokomotiven sind in den Kurven für den Unterbau sehr schädlich. Das führt aber auch dazu, ich meine so, die älteren Ingenieure, die irgendwann mal die Eisenbahn entwickeln hat, die waren alle nicht blöde. Die wussten schon, warum die sechsachsige Lokomotive
gebaut hat. Weil das Gewicht sich besser verteilt.
Das Gewicht verteilt sich besser und du hast einen ganz anderen Grip, weil wenn sechs Achsen, also sprich 12 Räder drehen und ziehen, ist das was anderes, als wenn 8 ziehen.
Das stimmt wohl.
Deswegen, der Trend geht tatsächlich jetzt im Privatsektor wieder hin zu den sechsachsigen Lokomotiven.
Und damit haben sie in Anführungszeichen Spezialfahrzeuge, die dann aber hoch gefragt sind für bestimmte Anwendungen.
Ja, also wir haben jetzt mittlerweile, wir sind ja technisch.
Das hat am Ende auch wieder mit der Achslast zu tun wahrscheinlich, um bestimmte Strecken überhaupt befahren zu dürfen.
Das kommt auch aufs jeweilige Land an, wo sie hinfährt.
Ach so, okay,
zum Beispiel, wenn du jetzt nach Skandinavien fährst, da gibt es die Baureihe 152.
Ja,
wo du dabei warst.
Ich gesehen habe,
Die gibt es als skandinavisches Modell tatsächlich als sechsachsiges Monstrum.
Weil die dünner ausgelegte Schienen haben. Also nicht dünner ausgelegte Unterbau.
Dünner ausgelegt, da geht es auch mehr um die Kraft.
Genau, ich muss euch mal dazwischen fahren, weil ich habe jetzt gerade, ich musste an Zurück in die Zukunft denken, als Doc Brown hier diese Eisenbahn gepimpt hat. Und das war ja auch so ein ganz historisches, altes Ding, ne? So richtig schön, was noch so gerattert und gequalmt und gestunken hat wahrscheinlich.
Ja.
Und er hat doch da immer diese Booster reingeworfen, ne? Um dann auf seine 88 Meilen pro Stunde zu kommen.
Superzündis, meinst du?
Die Superzündis. Und da habe ich mich, also jetzt nach dem, was du vorhin alles so erzählt hast, ist das ja eigentlich ein Wunder, dass die nicht vorher total in die Luft geflogen ist. Aber da wollte ich jetzt mal wissen, ist das...
Das ist ein Film, Stefan. Ist ein Film.
Warte doch mal. Jetzt die Frage ist, kann man das theoretisch bei einer Dampflok, Diesellok, wie auch immer, kann man da immer weiter nachlegen? Und wenn man jetzt nicht an die Grenze der Kupplung und des Reibungswiderstands, was weiß ich, kann man das beliebig beschleunigen? Also wo ist dann, also was passiert dann? Also im Film ist ja so, da irgendwann explodiert der Kessel. Das war da die Grenze, ne? Irgendwann fliegt das hoch.
Ja.
Wie realistisch ist denn das? Du hast den Film ja hoffentlich gesehen.
Ja, natürlich. Also ich sag mal so, es ist insoweit realistisch, dass dir, wenn du es übertreibst, der Kessel garantiert um die Ohren fliegt.
Aber gäbe es so super Zündis? Gibt es was, was du wirklich einwerfen könntest, was dann nochmal beschleunigt? Oder ist das eigentlich der Lok egal, weil...
Ich kann mir vorstellen, dass eine höhere Temperatur zu einem höheren Druck und mehr Kraft führt. Aber jetzt frage ich dich mal, in meiner fiktiven Funktion jetzt einfach mal, ich beschließe jetzt eine Eisenbahn zu bauen.
Ja.
Ich die Ostküste und der Westküste Amerikas verbinden wir mit einer Lokomotive. Hm. Die Lokomotive kostet mehrere Millionen Dollar. Was genau glaubst du, was passiert mit dir, wenn du so ein Ding da reinschmeißt und ich krieg das mit?
Okay, ich sehe, die natürliche Grenze ist nicht der Kessel, der explodiert, sondern der Thomas, der an die Decke geht. Alles klar.
Ja, genau in dem Fall.
Nein,
also man kann tatsächlich natürlich im Rahmen der technischen Möglichkeiten könnte man sowas machen, ist aber eine Frage, warum?
Weil man damit muss dann ich auch immer mit der Zeitreise, damit das funktioniert, Thomas, damit der Fluxkompensator genug Saft kriegt.
Ja, pass auf, dann könntest du dein eigenes Eisenbahninfrastrukturunternehmen, kaufst dir eine Strecke in Deutschland und dann kannst du so einen Blödsinn machen. Kein Thema.
Mach ich auch, aber Thomas.
Ihn da raus.
Wenn du die Millionen hast, um die so in die Luft zu blasen, darfst du das tun. Es ist legal. Es ist nicht illegal. Du könntest jetzt tatsächlich losgehen, dir eine einzelne Lokomotive kaufen und sagen, ich möchte jetzt meine eigene Eisenbahn gründen. Das ist okay.
Cool.
Wenn du jetzt solche Experimente machen willst, solltest du auch noch gucken, dass du irgendwo eine private Strecke erbeutet kriegst, wo du das machen kannst. Weil ich glaube, im öffentlichen Netz werden sie dich direkt erschießen, auch nur bei der Frage danach.
Vermutlich.
Ich würde gerne eine Eisenbahn wie bei Zurück in die Zukunft bauen.
Genau.
Bitte.
Dann drückt der Sachbearbeiter diesen roten Knopf unterm Schreibtisch und dann kommen zwei Leute und holen dich ab.
Das könnte sein. Oder sie stellen dich bei der Bahn im Vorstand ein.
Das schneiden wir aber raus.
Nein, das brauchen wir nicht rausschneiden. Ein bisschen Selbstironie hat auch die Bahn.
Ich würde es mal kurz abkürzen, weil okay. Nochmal auf diese, also du hast ja ein Privatfahrzeug, fährst aber im öffentlichen Raum, sage ich jetzt mal so salopp dahin und taktest dich zwischen zwei Züge. Das heißt, diese Privatzüge, die bleiben auch immer mal stehen, weil sie natürlich andere Züge vorbeilassen müssen.
Das wäre der Wunschgedanke, den jeder Mensch in einer roten Lokomotive, sprich ein Lokführer der DBAG hat.
Ja, aber?
Das Ding ist, die Privatunternehmen sind einfach bereit, oder nicht einfach bereit, die bezahlst bei der Bahn eine Trasse. Eine Strecke von A nach B in dem Zeitraum.
Für die Nutzung.
Für diesen Zug.
Gebühr, ja.
Ne? Okay. Bezahlst du jedes Mal. Und wenn du jetzt als Logistikunternehmen sagst, mein Zug muss dann und dann da sein. Und das ist wichtiger als alles andere. Bezahlst du für die Trasse auch mehr.
Ach so.
Das heißt, ich habe es real erlebt, dass unsere hübschen weißen Tunnelratten, sprich der ICE, dass die ICEs angehalten wurden, damit private Güterzüge vorbeidurften.
Ach, deswegen kommen die ICEs zu spät?
Die kommen aus vielen anderen Gründen auch zu spät, aber mittlerweile nicht mehr so oft, was kaum jemand aufgefallen ist.
Ja.
Weil eine Zeit lang war auch das Problem, das war dann wahrscheinlich wieder von ein hausgemachtes Problem, der ICE-Fahrplan ist sehr eng gestrickt.
Ja.
So eng, dass der im Prinzip mit einer Minute Verspätung, der ist permanent von ausgegangen, dass der ICE Höchstgeschwindigkeit fährt.
Die haben keinen Puffer eingerichtet.
Die hatten nicht eine Minute Puffer drin. Sagen.
Okay.
Das machen Aktionäre, die glauben, sie können Gewinne optimieren. Und die vom technischen, ein Problem, was einfach die Bahn hat, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Der oberste Chef der Bahn ist unser jeweiliger Verkehrsminister.
Okay.
Und das Ganze ist noch ein Aktienunternehmen. Das heißt, da entscheiden sehr viele Leute, die von der Materie schlicht keine Idee haben, entscheiden über ein System, was wahnsinnig kompliziert ist.
Ja.
Und das führt dann einfach zu Problemen, die keiner wahrhaben will. Und ja, es gibt auch genug kleine private Tingelbahnen. Ne? Wir alle kennen diese bunten Straßenbahnen, die unterwegs sind, diese kleinen Triebwagen, wo auch definitiv nicht DB dran steht. Und trotzdem, wenn die zu spät kommen, schimpfen alle nur auf die Bahn. Dabei hat die Bahn in dem Fall damit so überhaupt nichts zu tun, sondern das ist ein Fehler von den Privatunternehmen. Aber das ist dann, ich sag mal so, das ist schlechtes PR.
Aber das ist interessant, ne? Weil im Prinzip wäre es so, wir alle wären ja zufrieden, wenn es einfach heißt, okay, da fährt halt ein Zug am Tag irgendwie weniger. Ja, ich kann nicht hier alle 5 Minuten fahren, aber dafür hätte ich so viel Puffer, dass ich genügend Zeit habe, in Ruhe umzusteigen und der Zug kommt weitestgehend pünktlich und ich kann Anschlusszüge auch erreichen, wenn es halt mal heißt, wir haben ein bisschen Verspätung, aber wir sprechen uns da ab, aber du kannst es ja gar nicht erlauben. Du kannst ja nicht beliebig sagen, wir warten mal 10 Minuten, dann ist ja das ganze System fällt ja sofort um.
Ja, tatsächlich. Und das ist eben das, was viele nicht auf dem Schirm haben.
Ja.
Ich bin ja nur im Bereich Fulda eingesetzt gewesen. Und Fulda ist zum Beispiel auch so ein ganz tödlicher Knotenpunkt. Wenn in Fulda irgendwas ist, da kann man gefühlt halb Deutschland den Bahnverkehr lahmlegen.
Ah ja.
Okay. Und das schleppt sich durch bis hoch nach Hamburg und runter bis nach München, wenn da irgendwas ist. Weil das so viele Züge betrifft, dass das sich alles langsam wieder eintakten muss und wie schnell ist was? Was habe ich schon alles erlebt? Meine Lieblingssache war immer noch die Nummer mit den Antilopen im Gleis.
Antilopen im Gleis.
Antilopen im Gleis. Das habe ich Gott sei Dank nur über Funk gehört, aber deswegen stand ich dann in der Wildnis rum.
Ist das ein Codewort oder waren das wirklich Tiere? Also gibt es da bestimmt so eine Codierung auch, oder?
Nein, wozu?
Antilopen im Gleis ist, wenn jemand gerade Frauenbesuch hat und kommt deswegen zu spät zur Arbeit.
Schön wäre es, nein, es waren tatsächlich echte aus dem Zirkus ausgebrochene Antilopen.
Aber guck mal, kannst da eh nichts machen. Du kannst da nicht die Gleise komplett abschotten. Du kannst da keinen Zaun drumherum machen, oder? Hat das hier schon mal jemand?
Nein, natürlich nicht. Aber es gibt so viele Verhinderungen.
Aber man muss ja vielleicht als Fakt am Rande sagen, in anderen Ländern sind die Personenzüge ja nur deshalb pünktlich, weil sie separierte Gleisanlagen haben.
Ja.
Zum Beispiel in Japan, ne, Shinkansen,
sowieso?
Da fährt er nur.
Aber so weit müssen wir gar nicht fahren.
Frankreich, ne?
Frankreich.
Warum haben wir das nicht?
Komplett.
Warum wir das nicht haben?
Weil Deutschland so dicht besiedelt ist? Nee, keine Ahnung.
Deutschland ist auch nicht dichter besiedelt als Frankreich.
Ich würde sagen, Frankreich ist ein bisschen dünner, oder?
Das macht doch Sinn, dass so ein Schnellzug, das sein eigenes Gleissystem hat, allein schon wegen den Anforderungen. So ein ICE hat doch ganz andere Anforderungen ans Gleis, oder?
Den ICE müssen wir jetzt bei dem Gedanken auch außen aussparen, weil der hat tatsächlich eigene Gleise.
Ach so.
Ja? Ach so. Die Schnellfahrstrecken sind extra für den ICE konzipiert, aber er muss oft genug auf Altbaustrecken fahren.
Ja, okay, genau. Das meine ich.
Es gibt Bereiche, wo einfach beide Arten Züge fahren.
Ja.
Aber
stehst du dann als Güterzugfahrer oder steht denn da der ICE oder wie ist denn
da
das?
Da steht der Güterzugfahrer.
Und trotzdem kommt der ICE zu spät.
Weil bis ich mit meinen 1800 Tonnen und mein Tempo 100 irgendwann meinen Platz gefunden habe, wo ich an die Seite fahren kann. Der ICE kann ja leider nicht einen Blinker setzen und Lichthupe machen, wie auf der Autobahn der Audi-Fahrer und einfach vorbeiziehen, sondern ich muss an die Seite fahren.
Siehst du, Thomas, deswegen würde ich meinen Zurück in die Zukunft Zug bauen, der könnte kurz mal abheben, ne? Da kannst du unten drunter durch.
Das erklärst du auch bitte den Grünen. Die Abgaswerte von dem Ding erklärst du bitte den Grünen in diesem Land.
Ja, mach ich. Dann heb mal die 700 Meter hoch.
Ja.
Darauf wollte ich nämlich nochmal hinaus. 700 Meter, warum, also geht das nicht länger? Warum ist das die Maximallänge?
Das ist einfach der Gleisanlagen geschuldet, mehr oder weniger, weil Deutschland eben ein relativ verwinkeltes Land ist,
ja.
Sodass wir wenig Möglichkeiten haben, um in diese sogenannten Überholungen einen Zug reinzuschieben, der länger als 700 Meter ist.
Ah, okay.
Es wird gerade in Norddeutschland experimentieren sie gerade mit 850 Meter langen Zügen.
Klingt jetzt nicht so viel mehr, aber wahrscheinlich.
Das sind vier Waggons mehr.
Hier Waggons, was, 25 Meter so ein Ding, okay.
Ey, überleg mal, hier nur mal kurz zu unserem mit dem Bremsen vorhin. Quasi so lang, wie ich gucken kann. Ich kann quasi etwa so weit gucken, wie lang dann der Zug ist und mein Bremsweg ist auch in etwa so lang, oder?
Ja.
Das heißt, wenn ich bremse auf einen Schlag, dann braucht es eine Zuglänge, bis ich stehe. Ist das krass, oder?
Genau.
Wenn du da deinen Fuß auf dem Gleis hast und da rollt der Zug drüber, dann kannst du quasi einmal Au sagen, aber dann sagst du den Rest des Zuges auch noch Au, bis zum letzten Waggon.
Ja, genau.
Ist doch krass, ey. Du denkst, der bremst?
Naja, der bremst schon, aber der hält halt nicht an.
Irre.
Der bremst, aber der hält halt nicht an. Da gab es irgendeine Limitierung mit den Achszahlen. War da nicht irgendwas?
Ja. 252 Achsen, bla bla bla.
Das hatte irgendwas mit den Bahnübergängen zu tun, ne?
Ist das die Achse des Bösen?
Ja,
die berühmte Achse des Bösen?
Der Achszähler der Bahnübergänge. Alter, was kriegst du für eine Scheiße aus?
Das hast du mir beim Bier mal erzählt, glaube ich.
Stimmt. Es ist so, dass die alten, wir alle kennen das noch, die wir mit dem C64 und anderen Vorkriegsmodellen der PCs gearbeitet haben.
Oh, Stefan, jetzt hat sie deinen Bereich.
C64
bin
ich raus.
Wir alle kennen diese Beschränkung dieser 254 Kilobyte?
Ja, wahrscheinlich.
256, wenn schon.
256, genau, 256. Da kommt das her, weil die Achszähler, die frühen Achszähler, die haben gezählt, wie viele Achsen drüber gefahren sind und wie viele auf der anderen Seite auch wieder rüberfahren. Also da steht vor dem Bahnübergang einer, der zählt so und so viele Achsen und auf dem hinteren Bahnübergang müssen genauso viele Achsen drüber fahren.
Ja.
Dann öffnet der die Schranke wieder.
Okay.
Aber die frühen Digitalsysteme waren ja meistens auf diese berühmten 256 beschränkt. Und
daran liegt das, dass teilweise nicht längere Züge gebildet werden können?
Das hat tatsächlich vorrangig mit den Überholungen zu tun, mit den Ausweichstrecken.
Okay. Aber trotzdem ist man limitiert.
Man ist einfach limitiert, wie gesagt, das ist auch der jeweiligen Land geschuldet. Es gibt in Australien das Land der Road Trains.
Ja.
Da gibt's auch deren echte Züge. Sind im Durchschnitt fast 4000 Meter lang.
4 Kilometer? Da brauchst du gar keinen Rückspiegel mehr vorne an der Lok, oder?
Wann genau hast du das letzte Mal eine Lokomotive mit Rückspiegel gesehen? Auf das Thema wollte ich vorhin schon raus. Dieses Mysterium, dass eine Lok einen Rückspiegel hat.
Ich hatte mal eine Brille mit Rückspiegel.
Aus der Yps.
Aus der Yps. Super, Thomas, ich habe, weil die Zeit so vorangeschritten ist, ich hab mal noch so eine Frage, wirklich. Weil wenn man so einen Podcast aufnimmt, da muss man ja auch ein bisschen mit der Müdigkeit kämpfen, wegen Konzentrationsschwäche und so auf Dauer. Wie bleibt man denn als Zugführer wach? Was war dein Mittel der Wahl?
Um auf gerade so auf diesen Nachtfahrten, wie du sagst, ne? Wenn du, also schlimmer als Autobahnfahrt, hast du gesagt, oder?
Ja, viel schlimmer.
Schlimmer als eine Nachtautobahnfahrt, Stefan, stell dir das mal vor.
Ja, man hat ja nun kein Lenkrad auf dem Ding.
Nee. Hast du ein Radio da drin? Darf man ein Radio haben? Nicht mal ein Radio.
Kein Radio.
Boah, nicht mal ein Gute-Laune-Sender.
Nichts, was dich in irgendeiner Form von der Streckenbeobachtung ablenkt, die im Dunkeln natürlich doppelt fragwürdig ist.
Ach du Schande. Na gut, also erzähl trotzdem mal, wie war deine Strategie?
Also die eine Möglichkeit, die beliebteste Möglichkeit bei allen Lokführern ist, dass die Tatsache, der Führerraum hat ja knappe 3 Quadratmeter.
Ja, okay.
Das heißt, man kann dann so seine Runden da drinnen laufen.
Aber warte mal, stopp mal. Ich denke, du hast da unten so ein Pedal, was du immer drücken musst.
Genau, die wollte ich gerade drauf hinaus, die sogenannte Sicherheitsfahrschaltung oder SIFA. Davon hast du aber im Führerraum ganz viele verteilt.
Ach, da gibt es verschiedene Punkte, wo du...
Zum Beispiel, damit du beim Rangieren aus dem Fenster gucken kannst, hast du einen.
Ah, okay.
Oder auch auf der anderen Seite. Und dann hast du tatsächlich mehrere. Und dann gibt es die berühmte SIFA-Runde, um das nachts nicht wach einzuschlafen. Und dann läufst du von einem Schalter zum nächsten.
Ist das wirklich so?
Es ist wirklich so. Das ist, weil...
Darf man das hier so erzählen? Das ist eigentlich ein offenes Geheimnis, oder was?
Ja, es ist offenes Geheimnis. Ist einfach so. Das ist, weil... es ist wirklich so, nachts fährt man meistens im Güterzugbereich alleine, da sind kaum noch Personenzüge unterwegs. Das heißt, das hat aber auch den Vorteil, es geht flüssig voran.
Okay, du musst.
Aber wenn es flüssig vorangeht, siehst du gefühlt alle 2 Kilometer mal ein grünes Licht, das dir sagt, du darfst fahren. Und ansonsten siehst du nicht viel. Krass, dann sitzt du da und es macht pup.
Ich würde ins Wachkoma fallen, wirklich. Ich würde da überhaupt nicht.
So 4 Stunden am Stück oder was?
Ich kann ja nicht mal, ich könnte ja nicht mal in der Vorlesung früher länger als 20 Minuten. Ich bin immer eingeschlafen. Das wäre der absolut falsche Beruf für mich.
Ja, wie gesagt, ich habe mich unter anderem wegen solcher Sachen dann echt wieder dagegen entschieden. Es ist verdammt hart, weil vor allen Dingen, dann ist es ja auch nicht so, dass man das so, wie man das aus der Industrie kennt, man fährt von 22 bis 6 Uhr, nein. Fängst um 1.28 Uhr an und bist dann gegebenenfalls um 14.15 Uhr zu Hause. So, und das machst du dann 4, 5 Nächte hintereinander.
Das Leben eines Lokführers, ja.
Ja, also das ist schon, da muss man echt sagen, Respekt vor allen, die das schaffen. Der Sekundenschlaf ist echt ein Thema. Also gerade nachts sind die Lokführer immer froh, wenn mal aus irgendeinem Grund ein zweiter Mann dabei ist.
Das okay, aber wir können trotzdem festhalten, wenn du, falls der Lokführer doch einschlafen sollte, dann bleibt das Ding stehen.
Dann bleibt das Ding innerhalb kürzester Zeit stehen, weil er dann ja natürlich diesen Sicherheitsfahrschalter nicht mehr betätigt.
Okay, ja, gut, ja.
Beziehungsweise auch aufgrund anderer Zugsicherungssysteme, wenn er jetzt, was weiß ich, beim Schnarchen permanent auf den Schalter nickt. Ne, so aller dem Homer Simpson Vogel, den kennen wir alle.
Stimmt, der immer auf Enter gedrückt hätte.
Ne, mal abgesehen davon, dass das technisch auch nicht funktioniert, spätestens am nächsten roten Signal schaltet die Lokomotive, hält die an. Weil sie mit der Strecke kommuniziert. Das sind diese sogenannten Zugsicherungssysteme.
Ja.
Ne, und die gucken dann ganz genau, was Sache ist. Und wenn du jetzt nicht bestätigst, dass du dieses rote Signal gesehen hast,
ja,
hast du gar keine Chance, bis da überhaupt hinzukommen. Also sprich, es gibt Vorsignale, die stehen ziemlich genau im Bremswegabstand.
Okay, wenn du es überfährst und nicht entsprechend verzögerst,
richtig,
dann hält das Ding automatisch.
Richtig, dann, also ganz einfach zur Vorstellung.
Warum gibt es denn überhaupt noch einen Lokführer da drin? Wenn das Ding doch eh alleine fährt, in Anführungszeichen?
Weil wir genug Strecken haben, die das nicht hergeben. Weil Experimente bewiesen haben, dass die Leute nicht in Züge steigen, in denen kein Lokführer sitzt.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also ein bisschen finde ich das auch gut, ja.
Ja, also ich habe auch immer lange Zeit geglaubt, na, Lokführer, das ist doch nicht, das wird doch bald abgeschafft. Aber leider müssen wir sagen, aufgrund seiner gewaltigen Ausmaße in alle Richtungen und Komplexität ist das System Eisenbahn noch lange, lange, lange nicht so weit, dass es rein autonom laufen kann. Spätestens beim Rangieren brauchst du wieder Menschen.
Okay. Ich finde das gut, weil... Das ist ja im Prinzip wie bei unserem Podcast, weißt du? Es ist schön, dass da noch wirklich echte Menschen sprechen und dass noch Publikum zuhört im besten Fall. Allerdings muss ich darauf hinweisen, dass wenn wir noch länger reden, es sein könnte, dass dann keiner mehr zuhört.
Es ist ein schönes Schlusswort gewesen, was er nämlich jetzt gesagt hat, um zu sagen, Menschen sind gut, Menschen sind wichtig. Ohne Menschen funktioniert es nicht. Wir haben quasi den kleinen Ausblick in das Berufsbild im weitesten Sinne gemacht und könnten eigentlich abschließen, würde ich sagen, oder?
Mhm.
Dann gibt es noch was zu sagen, Thomas, als allerletztes Wort.
Leute, regt euch nicht über die Bahn auf, seid froh, dass wir Züge haben. Ja. Ich habe immer gern gesagt, ihr steht jedem frei, in seinem eigenen Auto im Stau zu stehen.
Das ist noch besser.
Dann würde ich dir mit diesen Worten verabschieden wir uns, bis es wieder heißt, Halbwissen
hoch zwei.
Bei einer Stümperei
hoch drei.
Das hat unerwartet
gut funktioniert. Haben wir gar nicht geübt.